Wenn man an Salomo denkt, kommen einem oft Bilder von Reichtum, Weisheit und einem prachtvollen Tempel in den Sinn. Doch hinter dieser beeindruckenden Geschichte verbirgt sich eine geistliche Linie. Gott verbindet seine Anbetung mit seiner Regierung, und er sucht ein Volk, das mitten im Alltag unter seiner Herrschaft lebt und zugleich seine Gegenwart trägt. Salomos Paläste, die Einweihung des Tempels und sein langes Gebet zeichnen eine Spur, die bis zu Christus und zur Gemeinde reicht und uns hilft zu verstehen, worauf Gott heute im Leben seiner Kinder wirklich zielt. Ein König, dessen Palast an Gottes Haus gebunden ist. Das Bild der Paläste Salomos, die unmittelbar an den Tempel anschließen und aus denselben kostbaren Steinen und Zedernhölzern errichtet sind, ist mehr als eine architektonische Notiz. Es zeigt eine geistliche Ordnung, Gottes Wohnung, in der er angebetet wird, und der königliche Palast, von dem aus regiert wird, stehen auf einer Ebene. In 1 Könige 7 werden dieselben wertvollen Steine erwähnt, im Maß von Quadern von innen und von außen mit der Säge gesägt, dieselbe Sorgfalt, dieselbe Qualität, dieselbe Beständigkeit prägen sowohl Gottes Haus als auch die Königshäuser. So macht die Schrift deutlich, dass Gottes Anbetung und Gottes Regierungsverwaltung nicht auseinandergerissen werden dürfen. Gott trennte nie zwischen einem frommen Bereich für ihn und einem nüchternen Bereich für die Ausübung von Macht. Er will ein Volk, das ihn in seinem Haus anbetet und zugleich unter seiner gerechten Regierung lebt, und diese Regierung wird gerade aus seiner Gegenwart heraus ausgeübt. Salomos Paläste wurden mit denselben Materialien gebaut wie der Tempel. Das zeigt, dass seine Paläste auf derselben Stufe standen wie die Wohnung Gottes. Die Wohnung Gottes war dazu da, dass Gott von seinem Volk angebetet wurde. Salomos Paläste dienten dazu, dass er seine Regierung über das Volk ausübte. Salomos Regierung war die Regierungsverwaltung Gottes über sein Volk. Im Licht des Neuen Testaments verdichtet sich diese Verbindung noch mehr. Dort gibt es keinen geografisch getrennten Tempelberg und Königspalast mehr. Die neutestamentlichen Gläubigen werden als Tempel Gottes und zugleich als königliches Priestertum beschrieben. Paulus sagt, dass wir Gottes Bau sind, und Petrus spricht von einem heiligen Priestertum und einem königlichen Priestertum. In einem und demselben Volk fallen damit Priester und Königswürde zusammen, Anbetung und Mitregieren mit Christus gehören in dieselbe Existenz. Wo Christus seine Gemeinde baut, entsteht ein geistlicher Bau, in dem sich Gottes Gegenwart, geistliche Leitung und alltägliches Leben gegenseitig durchdringen. Unsere Entscheidungen im Alltag, unser Umgang mit Verantwortung, unser Leiten und Dienen in der Gemeinde bekommen Gewicht, weil sie im Licht des Heiligtums stehen. Je mehr wir wie Salomo alles aus den Materialien Christi, seiner Gnade, seiner Wahrheit, seiner Heiligkeit, bauen, desto mehr verschwinden künstliche Trennlinien zwischen Gottesdienst und Leben. So wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Gottes Anbetung und seine Regierung sichtbar werden, und unser eigenes Leben gewinnt eine stille, aber reale königliche Würde. Wir leben vor Gott, und aus diesem Leben vor ihm fließt jedes verantwortliche Handeln. In dieser Verbindung von Tempel und Palast liegt eine leise, doch kräftige Ermutigung: Niemand, der sich vor Gott beugt, verliert damit an Einfluss, vielmehr wird gerade dort, wo wir vor ihm stehen, unsere königliche Berufung in Christus geformt. Das alles war aus wertvollen Steinen, im Maß von Quadern von innen und von außen mit der Säge gesägt, und zwar vom Fundament bis zum Gesims und von außen bis zum großen Hof. Wer in Christus lebt, steht nicht vor der Wahl zwischen innerer Frömmigkeit und verantwortlichem Handeln, zwischen Anbetung und Leitung. Im Licht von Salomos Palast und Tempel wird deutlich, dass beides aus derselben Wurzel kommt, aus der Gegenwart Gottes, in der wir stehen, und aus der Würde, mit der uns Christus als sein königliches Priestertum bekleidet. Die Herrlichkeit Gottes, Himmel und Erde verbunden. Wenn die Lade des Bundes in den neu erbauten Tempel gebracht wird und die Priester aus dem Heiligtum hinausgehen, geschieht etwas, das alle menschlichen Maßstäbe sprengt. Da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das Zelt der Begegnung aus der Wüste, das provisorische, wandernde Heiligtum, findet in diesem Tempel seine Vollendung. Was in 2. Mose geschehen war, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, wiederholt sich, aber auf einer höheren Stufe, jetzt nicht mehr im Zelt, sondern im Haus auf dem Berg Zion. Gott, der im Himmel wohnt, nimmt sich eine irdische Wohnung und verbindet so den Himmel mit der Erde. Die Herrlichkeit, die den Dienst der Priester überstrahlt, ist ein Zeichen, dass Gottes Gegenwart nicht mehr nur als Begleitung auf dem Weg erfahren wird, sondern als bleibende Ruhe inmitten seines Volkes. Der Tempel war in der Typologie die Vollendung von Gottes Bauwerk und wurde auf dem Berg Zion errichtet, einem Gipfel des Berges Moria. Dieses Geschehen greift eine Linie auf, die schon bei Jakob in 1. Mose 28 sichtbar wird. In einer Nacht der Heimatlosigkeit sieht er die Himmelsleiter, auf der Engel Gottes, hinauf- und herabstiegen, und erschrocken spricht er: Wie furchtbar ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Später deutet Jesus diese Leiter auf sich selbst, wenn er sagt, dass die Jünger den Himmel geöffnet sehen werden und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Sohn des Menschen. Die Verbindung von Himmel und Erde ist im Innersten keine Sache von Steinen und Holz, sondern eine Person, Christus, in dem Gott und Mensch, Himmel und Erde einander begegnen. Der Tempel auf Zion ist ein Vorbild auf diese Wirklichkeit, und die Herrlichkeit, die ihn erfüllt, weist voraus auf Christus in seiner Gemeinde. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Wohnung Gottes im Geist beschrieben. Wo Christus in seinem Volkraum gewinnt, beginnt etwas von dieser Herrlichkeit aufzuleuchten, nicht immer spektakulär, aber real. Die Distanz zwischen himmlischer Wirklichkeit und irdischem Alltag wird kleiner. Der Himmel ist nicht mehr nur ein fernes Ziel, sondern eine verborgene Gegenwart mitten im gewöhnlichen Leben. Das trägt und tröstet: Wer Christus Raum gibt, bleibt nicht in einer flachen Zweidimensionalität aus Alltag und Pflicht gefangen, sondern lebt, oft unbemerkt, an einem Ort, an dem Himmel und Erde einander berühren. Darum ist die Frage nach der Herrlichkeit Gottes keine nüchterne Lehrfrage, sondern eine zutiefst tröstliche Wirklichkeit. Salomo bekennt: Der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Gott scheut nicht das Dunkel menschlicher Begrenztheit, er tritt hinein und erfüllt es mit seiner Herrlichkeit. Im Licht des Evangeliums erkennen wir, diese Herrlichkeit hat in Jesus von Nazareth Gestalt angenommen, und sie wirkt heute durch seinen Geist in seinem Leib, der Gemeinde. Jede stille Aufleuchten seiner Gegenwart inmitten von Schwachheit, jede Situation, in der seine Treue stärker ist als unser Versagen, ist ein Echo der Wolke, die das Haus des Herrn erfüllte. Das macht die Geschichte Salomos erstaunlich aktuell, zwischen unseren unvollkommenen Gottesdiensten und der vollendeten Stadt Gottes, der neuen Jerusalem, steht dieselbe Zusage: Gott sucht sich eine Wohnung. Wo er sie findet, wird unsere Erde nicht himmlisch verklärt, aber sie wird von einer Wirklichkeit durchzogen, die stärker ist als jede Nacht. Diese Gewissheit kann leise, aber nachhaltig Mut schenken: Unsere Mühe im Haus Gottes ist nie losgelöst vom Himmel, denn der Herr selbst verbindet beides mit seiner Herrlichkeit. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Einweihung des Tempels erinnert daran, dass Gottes Ziel nicht eine ferne Sphäre jenseits unserer Welt ist, sondern eine Wohnung mitten unter seinem Volk. Wer sich von Christus in sein Leben und seine Gemeinde hineinregieren lässt, erfährt, dass der Himmel nicht nur Zukunft, sondern eine gegenwärtige, tragende Wirklichkeit ist, die selbst im Dunkel nicht weicht. Gebet im Licht von Land, Stadt und Tempel. Salomos großes Gebet vor dem Altar ist durchzogen von der immergleichen Bewegung: Wieder und wieder verbindet er Not und Schuld des Volkes mit dem Blick auf Gottes Ort. Er nennt Niederlagen, Dürre, Hungersnot, Pest, feindliche Belagerung, persönliche Plagen und sogar die Gefangenschaft in fremden Ländern. Doch in all dem richtet sich sein rufendes Herz auf das Land, die Stadt und das Haus Gottes. So bittet er: Möge Gott hören auf das Rufen und auf das Gebet, wenn sein Volk sich zu dieser Stätte hinwendet. Das Land ist nicht nur Geografie, sondern Zeichen des Erbes, das Gott seinem Volk gegeben hat. Die Stadt, Jerusalem, ist der Ort seines Königtums, der Tempel ist sein Name, seine Gegenwart inmitten des Volkes. Salomos Gebet lehrt: Wahre Fürbitte verliert die konkrete Not nicht aus den Augen, aber sie verortet sie in Gottes Geschichte mit seinem Volk und in seinen Interessen auf der Erde. Um die eigentliche Bedeutung von Salomos Gebet zu erfassen, brauchen wir geistliche Weisheit und geistliche Offenbarung. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt dieses Dreifache eine tiefere Fülle. Paulus spricht davon, dass der Vater uns qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Das gute Land ist für die neutestamentlichen Gläubigen Christus selbst als ihr zugeloster Anteil. Die heilige Stadt weist auf das Königreich Gottes hin, in dem Christus als König herrscht, und der Tempel findet sein Gegenbild in der Gemeinde als Haus Gottes. Daniel lebte Jahrhunderte nach Salomo in der Zerstreuung, hielt aber an dieser Ausrichtung fest. Er öffnete seine Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott. Sein Beten war nicht nostalgische Sehnsucht, sondern Ausdruck einer inneren Orientierung. Er band seine persönliche Not an Gottes bleibende Absichten mit seinem Volk. Wenn Jesus später seine Jünger einlädt, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei, dann meint in meinem Namen genau diese Ausrichtung an seiner Person, seinem Reich und seinem Haus. Gebet in seinem Namen ist Gebet, das mit Gottes ewigen Interessen übereinstimmt, ohne die konkrete Realität des Lebens zu verdrängen. So zeichnet Salomos Gebet ein leises, aber klares Profil für unser eigenes Beten. Es kennt die ganze Spannweite menschlicher Krisen, aber es bleibt nicht bei ihnen stehen. Es rechnet mit Gottes täglicher, gerechter Regierung und mit seiner Bereitschaft zu hören, zu vergeben, zu züchtigen und wiederherzustellen. Wenn unser Beten von Christus als unserem Land, von seinem Reich als unserer Stadt und von seiner Gemeinde als seinem Haus geprägt ist, gewinnen unsere Bitten eine andere Tiefe. Sie kreisen nicht nur darum, dass es uns besser gehen möge, sondern dass Gottes Anliegen unter uns Raum findet. Gerade darin liegt auch eine stille Ermutigung. Niemand, der so betet, trägt die Last der Welt auf eigenen Schultern. Er stellt Menschen, Situationen und Krisen in den Horizont von Gottes Geschichte, in der Christus das Zentrum ist. In diesem Horizont kann Gebet selbst in äußerer Schwachheit kraftvoll werden, weil es sich an den wendet, der sein Volk durch alle Gerichte hindurch bewahrt und seine Zusagen nicht fallen lässt. Ein solcher Blick auf Land, Stadt und Tempel im geistlichen Sinn schenkt dem Herzen Ruhe, es weiß sich geborgen in der großen, treuen Bewegung Gottes, die auf seine ewige Wohnung mit seinem Volk hinläuft. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Salomos Gebet zeigt, dass wir unsere Not zwar ernst nehmen, sie aber nicht zum Mittelpunkt machen müssen, wenn Herz und Blick an Christus als unserem Erbe, an seinem Reich und an seinem Haus ausgerichtet sind, bekommt unser Beten einen weiten Horizont, der zugleich tröstet und trägt, weil er sich an Gottes unverrückbaren Absichten orientiert. Herr Jesus Christus, danke, dass du der wahre Salomo bist, der König des Friedens, der dein Haus baut und uns als lebendige Steine darin einfügt. Richte unsere Herzen neu aus, damit Anbetung, Alltag und unser Umgang mit Verantwortung unter deiner guten Regierung stehen. Lehre uns zu beten wie Salomo und Daniel, nicht selbstzentriert, sondern ausgerichtet auf dich als unser gutes Land, dein Reich und deine Gemeinde. Stärke alle, die in Dürrezeiten, Niederlagen oder Bedrängnissen stehen, durch die Gewissheit, dass du ihre Sache kennst und täglich in Gerechtigkeit handelst. Lass deine Herrlichkeit inmitten deines Volkes sichtbar werden, verbinde unsere irdische Wirklichkeit spürbar mit deiner himmlischen Gegenwart und bewahre uns in einem ungeteilten Herzen dir gegenüber. In deinem Namen vertrauen wir uns deiner Regierung und Gnade an. Amen.